Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Drinnen oder draußen? Zu dem Thema fiel uns auch der Rausschmiss der Autorin Monika Maron beim Fischer Verlag ein. Das war, bevor sie bei Hoffmann und Campe ein neues Zuhause gefunden hat. Im Spiegel wurde seinerzeit die Metapher des schwarzen Schafs bemüht, das nicht mehr zur Herde gehören darf, auch wenn es das will. Maron ist da ja kein Einzelfall in einer Zeit, in der viel über die sogenannte Cancel Culture diskutiert wird. Und jetzt fragen wir, will das schwarze Schaf überhaupt noch Teil der Herde sein oder drängt es raus, weil man sich da draußen auch ganz gut oder vielleicht sogar besser einrichten kann? Und wer entscheidet über das Drinnen und Draußen? Das Schaf oder die Herde? Darüber spreche ich jetzt mit der Philosophin Catherine Newmark. Hallo.
Hi.
Gibt es sowas überhaupt in der Philosophie wie das schwarze Schaf? Ist es eine Kategorie?
Also vielleicht jetzt nicht in diesen Worten, aber es ist natürlich interessant, in der Philosophie über sowas wie diese Rolle von Außenseitern oder Exzentrikern auch nachzudenken, weil es ja tatsächlich einerseits einen sehr starken Gestus, selber denken, selbstständig sein, sich auch gegen Autoritäten wehren gibt. Das ist das eine. Andererseits gibt es in der Philosophie traditionell immer auch eine relativ große Konformität, weil Denken entsteht ja sozusagen in Gruppen, es entsteht auch in Diskussionskontexten. Es geht ja immer um das Gespräch mit anderen. Und man hat dann so Phasen, zum Beispiel die mittelalterliche Scholastik oder auch viel, was heute in angelsächsischen philosophischen Kontexten passiert. Da denken ganz viele Leute miteinander in relativ gleichförmiger Weise. Und man hat natürlich auch politische Phänomene, wie zum Beispiel im Nationalsozialismus haben sich fast alle Philosophen irgendwie dem System angepasst. Also es gibt so eine Angepasstheit von Philosophen, die so ein bisschen beunruhigend ist, aber gleichzeitig haben sie vom Selbstverständnis her schon das Gefühl, dass sie, wenn nicht das schwarze Schaf sind, so doch das Schaf, was sozusagen eine selbstständige eigene Markierung hat.
Okay, das schwarze Schaf will man dann also doch nicht so sein. Aber jetzt, wenn ich mal so nachdenke über berühmte Persönlichkeiten oder auch berühmte Philosophen, sind nicht immer diejenigen, die dann quasi über ihre Zeit hinausweisen, diejenigen, die auch Außenseiterpositionen eingenommen haben?
Ja, ich meine, es gibt so diese ganz klassischen Beispiele, nicht in der frühen Neuzeit, also Galileo oder Giordano Bruno, also Leute, die in Konflikt gerieten mit der Kirche, die wirklich als Außenseiter auch in Gefahr sich brachten, weil sie eben anders dachten. Oder das beste Beispiel ist natürlich Sokrates, der hat wirklich eine eigenständige Denkweise gepflegt und wurde dafür dann auch sehr angefeindet und letztlich
starb.
Zum Tode verurteilt. Also der Tod ist schon das Risiko des gepflegten Außenseitertums. Es gibt aber auch relativ viele Philosophen, die in Hütten leben. Das finde ich auch auffällig.
Die also es fängt, Eremiten.
Also nicht im wirklich engeren wörtlichen Sinne Eremiten, aber es fängt an mit Diogenes dem Kyniker, mit seiner Tonne. Der hat wirklich das gepflegt, dass er eben noch nicht mal irgendwie ein Wohnhaus hatte. Es gibt Wittgenstein, der hat sich lange Jahre immer wieder auf eine Hütte in Norwegen zurückgezogen, um in Ruhe zu denken. Es gibt Heidegger, der hatte eine Hütte in Todt-Naumburg. Und vielleicht auch der berühmteste, der das auch am pathetischsten im Selbstbild verarbeitet hat, ist natürlich Thoreau, der in Walden eigentlich die Geschichte schreibt, wie er sich in die Wälder zurückzieht, weil er wohl überlegt leben will und nichts verpassen will und nicht sterben will und dabei denken, er hätte nicht gelebt. Also der diese Einsamkeit sozusagen stilisiert.
Und dieses Draußensein beflügelt deren Denken. Also die brauchen die Abwesenheit der Norm, oder?
Ja, also das ist zumindest der Anspruch. Ich meine, das Lustige an diesen Anekdoten ist auch, also bei Heidegger ist es jetzt kein so starker Rückzug, das war auch ein geselliger Ort, aber Heidegger zum Beispiel auch und durchaus auch in bedenklicher Weise so einen gewissen Pathos des Außenseitertums gepflegt, indem er eben sagt, es gibt einen ziemlich unschönen Aufsatz von ihm aus den 30er Jahren, wo er schreibt, warum bleiben wir in der Provinz, und wo er sich sozusagen in nazikonformer Weise dazu äußert, warum eben das Blut und Boden bäuerlicher besser ist als die verkommenen Großstädte und das eben auch pflegt, das Image dessen, der eben naturverbunden ist. Und dann gibt es bei Thoreau, was eben wirklich sehr lustig ist, eben diese absolute Selbststilisierung, dass er da in seiner Waldhütte ganz alleine gelebt habe. Wenn man da aber mal hinfährt, der Ort ist 20 Minuten von der Stadt entfernt. Er ist mehrmals wöchentlich zu Mama nach Hause zum Essen gegangen. Also es gibt dann auch sozusagen eine Art von Stilisierung von Außenseitertum, die vielleicht nicht ganz der Wahrheit entspricht.
Aber was man daran sieht, ist, dass das halt nicht ganz unattraktiv ist. Also das war ja so ein bisschen die Eingangsfrage. Wer macht die Außenseiter zu Außenseitern oder machen die das selbst?
Ich glaube, das ist doch wirklich wahrscheinlich die entscheidende Differenz. Also auch wenn man jetzt nochmal das Stichwort Cancel Culture aufgreifen, es ist doch wirklich die Frage, macht man sich selbst zum Außenseiter oder wird man zum Außenseiter gemacht? Weil es fällt ja auch auf, also gerade wenn man diese etwas hysterischen, aufgeblähten Twitter-Diskussionen oder politischen Debatten derzeit anschaut, es ist doch so, dass diejenigen, die am lautesten darüber klagen, dass es Cancel Culture gibt, diejenigen sind, die aber auch am lautesten für sich in Anspruch nehmen wollen, dass sie ganz anders und selbstständig und gegen den Mainstream denken. Also das findet man zum Beispiel so in verschwörungstheoretischen Ecken oder auch in Leuten, die so sehr nach rechts abdriften.
Mir ist da dann noch diese Bibelgeschichte vom verlorenen Sohn eingefallen. Der zurückkehrt und dann ist alles wieder gut. Dann wird ein großes Fest gefeiert und ein Schaf, glaube ich, sogar geschlachtet. Kein schwarzes vermutlich. Ja, ist es sozusagen das Beste, im Sinne von gesellschaftlich akzeptiert zurück in die Herde zu kehren, am besten geläutert?
Naja, zumindest führt kein Weg so ganz daran vorbei, weil der Punkt dann, so sehr wir uns Selbstständigkeit, Eigenständigkeit wünschen, Autonomie und sozusagen Ungebundenheit, das ist ja ein starker Wunsch, gerade bei den Leuten, die von sich auch behaupten zu denken. Wir brauchen die Herde, wir brauchen die Gemeinschaft, wir brauchen die Gesellschaft. Es ist ja nicht so, dass der Homo sapiens, der Mensch, so wie er ist, als Mängelwesen allein überleben kann. Das geht vielleicht heutzutage mit technischen Hilfsmitteln, aber kein Mensch ist eine Insel. Und von dem her liegt in dieser biblischen Geschichte natürlich genau dieses Motiv drin, dass so sehr es sein kann, dass jemand eine Gemeinschaft verlässt, es letztlich auch wichtig ist, dass die Gemeinschaft ihn wieder aufnimmt. Also das ist zumindest fürs Überleben der Spezies, aber auch, glaube ich, fürs Emotionale, also wenn wir es jetzt auf heutige Kategorien übertragen, für die psychische und emotionale Gesundheit wichtig, dass man irgendeine Gemeinschaft dann wieder findet. Also ich glaube, sozusagen zwischen dem Streben nach draußen und dem Rückkehr nach innen, das ist so eine Art von konstanter Hin- und Herbewegung. Und aber ohne das Innen geht es halt nicht.
Gedanken von Catherine Newmark zum Ausschluss des schwarzen Schafs aus der Herde in unserer Echtzeitausgabe über Drinnen und Draußen. Vielen Dank.
Dankeschön.